Es ist sehr schön zu sehen, was Gott mit den Kindern in diesem Kampf gemacht hat. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, Gott wirklich liebt die Kinder. Es ist sehr, sehr schön. Und ich habe ein Thema vorbereitet, das ich immer gedacht habe, das ein bisschen schwierig ist, war ein bisschen sensibler. Aber deswegen will ich, dass wir alle aufmerksam sein können und verstehen, was Gott heute sprechen will. Und das Thema heißt, wie komme ich aus Armut heraus? Wie komme ich aus Armut heraus? Und was ist wirklich Armut? Was bedeutet Armut? Und in der Regel wird dabei von diesen Bedeutungen nur von einer finanziellen Situation gesprochen. Aber ich möchte auch auf andere Teile eingehen. Armut ist es nicht nur eine finanzielle Situation, sondern auch eine Mentalität. Armut ist auch ein Lebensstil. Und worauf basiere ich das? Und ich will, dass wir zusammen Offenbarung Kapitel 3, Vers 17 vorlesen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Genau. Und da steht, du willst es dir ein, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Mir fällt es an nichts. Du machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nichts, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Und, ja, sehr stark, ne? Aber hier ein bisschen Kontext zu geben. Hier hat Jesus durch Johannes zu 7 Gemeinden geschrieben. Und diese spezifische Gemeinde war die Gemeinde Laodicea. Und wenn wir auch die historische Kontext kennen, wir wissen, dass das eine große Gemeinde war. Er hat viel Geld, diese Gemeinde. Aber in anderen Worten, was Jesus zu dieser Gemeinde gesagt hat, war, ey, du denkst, dass du reich bist, nur weil du Geld hast. Aber du merkst nicht, dass du arm bist. Warum? Weil Jesus hier nicht über eine finanzielle Situation gesprochen hat, sondern eine geistliche Situation. Sie hatten Geld, aber sie waren geistig arm. Und mit diesem Beispiel möchte ich also erklären, dass Armut über das Geld hinausgeht. Ja, und ich habe 4 Punkte, worüber ich reden will, wie kann man aus Armut herauskommen. Und die erste Punkte heißt, werde reifer, werde reifer. Galater Kapitel 4, Vers 1 und 2. Galater 4, Vers 1 und 2. Steht, überlegt einmal, solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl ihm als Erbe schon alles gehört. Bis zu dem Vater festgesetzten Zeitpunkt untersteht er einem Vormund und Vermögensverwalter bestimmen über den Besitz. Wenn wir diesen Versen zu dem geistlichen Bild transportieren, dann können wir merken, dass der Mangel an Reife eines Gläubigen macht ihn arm. Ja? Er kann ein Erbe sein und dennoch als Sklave zu leben. Warum? Weil er noch nicht gewachsen ist. Ja? Ein unreifer Mensch kann die Segnungen, die für sie, für ihn gibt, unwahrscheinlich empfangen, weil er nicht die nötige Reife erreichen hat, um diese Segnungen richtig verwalten zu können. Und ein bisschen mehr Beispiele zu geben. Also stell dir vor, dass Gott dir alle Gaben und Segnungen schenkt, die er für dich bereithält, in diesem Moment, wenn du noch nicht reif bist. Was würde passieren, wenn du zum Beispiel diese Arbeit bekommen hast, die du für so lange gebetet hast, wo du mehr Geld bekommen hast, aber über Stunden arbeiten musst und nicht zur Gemeinde gehen konntest, dann diese Segnung würde dich von Gott trennen. Ja? Oder stell dir vor, dass du diese Prophetiegabe bekommen hast, die Gott dir versprochen hat, wenn du nicht den reichen Charakter hast. Was würde passieren? Vielleicht würdest du voll von Stolz sein. Oder vielleicht spaltest du Gemeinden oder so ähnliches. Ja? Und vielleicht fragst du dich, ey, warum bekomme ich nicht, was Gott mir gesprochen hat? Warum kann ich nicht empfangen, was Gott über Prophetie oder die Bibel oder in anderer Art und Weise mir gesprochen hat? Aber hier die richtige Frage ist, wie ist dein Herz gerade? Wie ist dein Charakter in diesem Moment? Bist du bereit, das zu empfangen? Oder das würde dich immer machen? Und in der Bibel gibt es ein Beispiel und ist das Beispiel des verlorenen Sohnes. Wir kennen schon diese Geschichte. Ne? Er hat sein Erbe früh erhalten oder bekommen. Und wir wissen alle, was danach passiert ist. Er konnte nicht mit diesem Erbe umgehen und er wurde arm. Ja? Er war immer noch der Sohn seines Vaters. Dieser Titel war nicht weg. Er war immer noch der Sohn seines Vaters. Aber dann war er arm. Weil er früher bekommen hat, was ihm gehört. Und mit diesem Punkt will ich, dass wir verstehen können, dass Segnungen zu empfangen, bevor wir reif genug sind und damit mit diesen Segnungen und Gaben zu gehen, wird uns arm machen. Und die Frage ist, willst du empfangen und bekommen, was Gott für dich vorbereitet hat? Natürlich. Dann werde reifer. Arbeite in dein Herz. Arbeite in dein Charakter. Und du wirst bekommen, was Gott dir versprochen hat. Punkt Nummer 2. Suche nicht nach Mitleid. Suche nicht nach Mitleid. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Apostelgeschichte 3, Vers 1 und 2. Und da steht, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltouren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, und Almosen anbetteln konnte. Und in dieser Zeit, gab es diese heuchlerische Praxis, dass Menschen Opfer und Almosen gaben, und damit andere Leute sehen können, wie viel Geld sie gegeben haben. Und sie ließen dann extra Trompeten blasen, damit die Leute, die in der Nähe waren, aufmerksam waren, wenn sie die Leute in eine Notsituation geholfen haben oder wenn sie in der Gemeinde viel Geld gegeben haben. Und natürlich hat das Jesus sehr scharf kritisiert. Das war nicht gut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, I'm thinking out loud, ich kann mir vorstellen, dass dieser gelähmte Mann gedacht hat, hey, ich habe eine gute Chance, hier mehr Geld zu bekommen. Ne? Wenn ich mich hier vor der Tür des Tempels sitze, vielleicht habe ich eine gute Chance, mehr Geld zu bekommen, damit die Leute ja die Trompeten blasen und ich mehr Geld bekomme. Ja? Und wenn wir diese Passage lesen, vielleicht denken wir, oh, armer Mann, er war krank. Und natürlich war er krank, natürlich. Aber ich wundere mich, warum war er jeden Tag vor der Tür und nicht ins Tempel? Warum war er jeden Tag vor der Tür, aber er ist nicht reingegangen, um zu beten. Und ich denke, dass dieser Mann seine Armut, seine Krankheit, seine Situation benutzt hat, um Mitleid hervorzurufen. Und solange diese Leute ihm weiterhin Geld gaben, würde er dort bleiben, denke ich. Dieser Mann war arm, ja, er war finanziell arm. Er war auch körperlich arm, weil er krank war. Aber weißt du was? Er war auch geistlich arm. Weil er ihm lieber war, Almosen zu beten, anstatt zu beten und Gott zu sagen, ey, nimm mich raus von dieser Situation. Du bist ein Gott, der kraftvollig bist. Nimm mich raus von dieser Situation. Und vielleicht wusste er nicht, dass Gott ein kraftvoller Gott ist. Kraftvoller Gott ist? Aber wenn man das nicht weiß, dann ist man auch arm. Wenn man nicht weiß, wer Gott ist und was Gott machen kann, dann ist man auch arm. Und ich muss sagen, dass als ich nach Deutschland kam, hörte ich über viele soziale Programme, ne? Und dieses Ausmaß davon hat mich wirklich überrascht. Weil ich komme aus Mexiko und in Mexiko solche Programme gibt es nicht. Da in Mexiko, wer da nicht arbeitet, der ist nicht. Er kann nicht essen. So einfach ist das. Arbeitst du nicht, du kannst nicht essen. Niemand gibt dir Geld geben, damit du weiterlebst. Ne? Und ich war total überrascht, als ich hierher gekommen bin, dass ich ein bisschen mehr recherchieren wollte. Und ich habe mit meinem Mann David ein paar Statistiken gelesen. Und ich habe ein paar interessante Punkte, die ich für euch vorlesen will. Und da steht, dass je länger eine Person arbeitslos ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es jemand wieder anfängt zu arbeiten. Und genauso, je länger man nicht gearbeitet hat, desto unwahrscheinlicher ist, dass falls man wieder eine Arbeit finde, diese langfristig behält. Wow. Wow. Menschen gewöhnen sich an die komfortable Situation, Geld zu bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und auch wenn sie vielleicht denken, dass es ein Vorteil ist, sie erkennen nicht, dass sie dadurch nicht nur finanziell, sondern auch geistlich arm sind. Und ich habe gehört über eine lateinamerikanische Familie. Sie hatten nicht so viel Geld, aber sie waren nicht finanziell arm. Und einmal hat diese Familie eine sehr reiche Familie zu Essen eingeladen. Und der Vater hat zu den Kindern und zu der Frau gesagt, ey, wir müssen unsere schlechten, kaputten, hässlichen Schuhe und Klamotten anzuziehen, damit vielleicht ein bisschen Geld von dieser reichen Familie bekommen würden. Also sie haben Mitleid hervorzurufen und das ist sehr traurig. Und der Punkt hier ist, such nicht mit deinem Mangel nach Mitleid. Nicht nur deine finanziellen Mangel, auch deine Situation. Ich kenne Leute, die Probleme haben. Alle haben Probleme, ne? Und dass sie mit vielen Leuten darüber reden, damit sie Mitleid bekommen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Aber weißt du was? Das macht dich doch ärmer. Es ist viel besser, in Lobpreis, in Gegenwart Gottes zu gehen und ihm zu sagen, ey, nimm mich raus von dieser Situation. Und du musst glauben, dass er das machen wird. Amen. Punkt Nummer 3. Bist du arm? Finde einen Weg zu geben. Bist du arm? Finde einen Weg zu geben. 3. Mose, Kapitel 14, Vers 21 bis 22. Und da steht, wenn jemand zu arm ist und sich die Opfergabe nicht leisten kann, bringt er nur ein Lamm für das Schuldopfer. Er soll mir, dem Herrn, geweiht werden, damit ich dem Gehalten sein Schuld vergeben. Als Speiseopfer genügen in einem solchen Fall 1,5 Kilogramm feines mit Öl vermengtes Meer sowie 1,5 Liter Öl. Wenn der Mann es aufbringen kann, kommen noch 2 tote Tauben oder 2 andere Tauben dazu. Eine für das Sündenopfer, die andere für das Brandopfer. Wenn ich diese Passage lese, dann merke ich, dass seit jeher ist Gottes Wille, dass jeder in sein Reich Gottes gibt. Auch die Armen. Vielleicht konnten sie nicht so viel geben wie andere Leute, aber wenn wir das hier lesen, dann merken wir, dass Gott ihnen Optionen gab, damit niemand gab, der kein Opfer geben konnte. Um zu sagen, oh, ich werde kein Opfer bringen, weil ich nicht genug Geld habe. Das ist keine Begründung dafür, nicht zu geben. Und ich habe ein Beispiel von der Bibel mitgebracht. Das finden wir in Richter, Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Richter, Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Und da steht, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Das ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über die herrschen. Die Israeliter wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken müssen. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Madianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten. Machten sich im Land bereit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig. Wovon das Volk Israel sich ernähren konnte. Und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Der Volk Israel war arm. Sie hatten nichts zu essen. Und sie waren von den Amalekiter, die Midianiter und anderen Völker untergedrückt. Und dann ist Gott zu Gideon aufgetaucht und er hat gesagt, ey, du wirst diesen Volk befreien. Du wirst diesen Volk befreien. Und dann merken wir, was in Kapitel 15 steht, was Gideon zu Gott geantwortet hat. Und das steht, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin die jüngste in unserer Familie. In anderer Version steht, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse. Also Gideon und seine Familie waren nicht nur arm, sondern die Ärmste. Ja, die Ärmste in ganzer Manasse. Aber Gott hat Gideon immer noch gesagt, ey, du wirst das machen. Gott hat Gideon eine Strategie gegeben und. Und dann in Vers 18 und 19 können wir vorlesen, was danach passiert ist. Und da steht, ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geht nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er eine junge Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie konnte Gideon opfern? Wie? Wie konnte er opfern? Er war arm, er war die Ärmste. Wie konnte er opfern? Und weißt du was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das steht nicht in der Bibel geschrieben. Aber ich habe gemerkt, dass es gibt immer was zu geben. Es gibt immer was zu geben, wenn du dankbar bist. Es gibt immer was zu geben, wenn du den Herrgott ehren möchtest. Es gibt immer was zu geben. Übe das Geben. Übe das Geben. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo man geopfert hat mit einem richtigen Herz und hat den Herz Gottes bewegt und Wunder haben passieren. Wir müssen geben, wir müssen üben das Geben. Amen. Und es gibt eine, dieses Wort ist ja schwer, neurowissenschaftliche Studien. Und ich will ein paar interessante Fakten für euch vorlesen von diesen neurowissenschaftlichen Studien. Und diese zeigen, dass beim Geben bestimmte Regionen des Gehirns aktiviert werden, mit Freude, Wohlbefinden und Vertrauen verbunden sind. Dieses Phänomen erzeugt das, was Experten auch als warmes Leuchten bezeichnen, ein Gefühl der Zufriedenheit und Freude. Die bloße Tatsache, etwas zu geben, führt zur Ausschüttung chemischer Substanzen in unsere Gehirnwirken. Oxytocin, Dopamin, Serotonin und Endorphin. Wow. Ja, genau. Und das hat die Wissenschaft. Aber weißt du, jetzt verstehe ich, was in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 35 steht. Und das heißt, das Geben seliger ist als Nehmen. Geben seliger ist als Nehmen. Und Gott wusste das. Jetzt die Wissenschaft hat das entdeckt. Aber Gott wusste es. Wenn wir geben, erzeugen unsere Gehirn Wohlbefinden. Und das ist Gottes Plan. Wir wurden geschaffen, um zu geben. Das ist Gottes Plan. Wir wurden geschaffen, zu geben und nicht zurückzuhalten. In Sprüche 11, Kapitel 24, steht, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Armut steht, wenn man nicht gibt. Amen. Aber Gott sei Dank, dass wir Jesus haben. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Und da steht, Jesus hat uns aus der Armut befreit. Jesus hat uns aus der Armut befreit. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 17, steht, zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Fürsten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Dein Wegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und dich von seinem Ertrag zu ernähren. Andere Version sagt, mit Mühsal sollst du davon essen und essen alle Tage deines Lebens. Der Flug der Sünde, der durch Adam kam, besteht darin, dass man sehr hart arbeiten muss, um wenig zu bekommen. Und das ist eine Folge der Sünde. Aber das ist nicht Gottes Plan. Es ist nicht Gottes Plan, dass am Ende jedes Monats hast du kein Geld zu essen. Es ist nicht Gottes Plan, natürlich, wenn solange es nicht aktiv verschwendet würde, Klamotten und hier und da. Ne? Aber es ist nicht Gottes Plan, dass du nicht Geld hast, um zu essen. Es ist nicht Gottes Plan. Gott sei Dank, dass wir Jesus Christus haben, der starb, um den Flug der Sünde zu brechen. Und in Lukas Kapitel 4, Vers 18 steht, der Geist des Herrn ruft auf mich, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit auf für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und der Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreien sein sollen. Amen. Wenn ich das lese, merke ich, dass die erste Ermächtigung des Heiligen Geistes zu Jesus Christus war, die Armen aus ihrer Armut zu befreien. Und ich meine Armut an jeder Hinsicht, nicht nur finanziell. Ja? 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 steht, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Jesus hat die Armut ins Kreuz gebracht. Wir sollen nicht in Armut leben, nicht nur finanziell, in unserem Geist, in unserer Seele. Wir sollen nicht in Armut leben. Amen. 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 und 2, steht, dass er möchte, dass uns in allem gut geht und mit einem Leib und Seele so gesund wie in unserem Glaube. Nicht nur in unserer Pomonie, nicht nur in unserer Arbeit, sondern auch in unserer Familie. Nicht nur in die Gemeinde, sondern auch in unser geistliches Leben. Wir müssen verstehen, dass unser Wohl oder Wohlstand hängt nicht von unseren Umständen ab. Sie kommen von Jesus. Sie kommen von Jesus. Und der Plan Gottes ist nicht, dass wir mit Mühsal jeden Tag arbeiten, um zu essen. In der Bibel gibt es dieses Beispiel in Lukas, Kapitel 5, Vers 4 bis 6. Und da steht, anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiterhin aus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Was die Menschen allein in einer ganzen Nacht nicht machen konnten, konnten nur mit einem Boot von Jesus machen. Sie haben den ganzen Nacht versucht, mit seiner eigenen Stärke, und sie haben gar nichts gefangen. Aber als Jesus gesagt hat, ey, wirf das Netz aus, dann konnten sie. Was du aus eigener Kraft nicht machen kannst, dann kannst du durch Jesus. Amen. Zu Gott. Er hat den Fluch der Armut gebrochen, der auf uns lastet. Die einzige Sache, die wir machen müssen, ist das Annehmen. Und vor ein paar Monaten hat Gott mir dieses Thema gegeben. Und er hat mir in mein Herz gesprochen, dass er will, dass die ganze Berlin redet, was Gott hier in Hellersdorf macht. Er will, dass die ganze Stadt redet, was Gott hier in unserer Gemeinde macht. Aber wir müssen loswerden von dieser Armutmentalität. Wir müssen loswerden von dieser Armutmentalität. Wir müssen reifer sein. Wir müssen reifer sein. Wir müssen geben. Wir müssen glauben, was Gott in der Kreuz für uns getan hat. Amen. Amen. Zu Gott.